hierher kam, waren die Straßen schon voll. Das Wetter ist schön, die Leute sitzen im Auto und wollen raus. Da wird wohl auch so manche christliche Versammlung etwas dünner belegt sein, als sie es vielleicht bei etwas trüberem Wetter ist. Und auf der Fahrt hierher habe ich mal so kurz überschlagen, Mann, in wie viele Versammlungen bist du eigentlich schon gegangen? Und das nur, ich muss ja auch ein bisschen aufpassen, wo ich langfahre, mal kurz gerechnet, und ich kam dann doch auf eine nennenswerte vierstellige Zahl. Warum kommt man eigentlich immer wieder? Ich meine, in der Welt gibt es auch schöne Zusammenkünfte. Ich weiß nicht, wie ihr so gelagert seid. Meine Frau und ich, wir gehen durchaus hin und wieder mal in ein Konzert. Das ist dann meist klassische Musik und das sind dann meist sehr schöne Säle und man sitzt sehr bequem. Man hört die Musik, die man sich ausgesucht hat und die man mag, und die wird dann auch im Regelfall mit Perfektion vorgetragen. Und dann vergessen die Menschen mal für 2 Stunden oder so das, was draußen ist, was sie sonst auch mit sich rumschleppen, und sind doch ziemlich happy. Da kann ich dann ein bisschen mitreden, das kenne ich auch. Aber bei dem geneigten Konzertbesucher gibt's dann noch eine Steigerung. Die kenne ich dann nur vom Hören sagen. Wenn dann das Konzert zu Ende ist, dann versuchen, und das Konzert wurde dann auch vielleicht noch dominiert von einem sehr bekannten, vielleicht sogar weltbekannten Künstler, vielleicht ist ein Lang Lang oder ein David Garrett da, oder was weiß ich, und wenn es dann dem Konzertbesucher gelingt, bis am Ende des Konzertes zu dem Solisten vorzudringen, mit ihm noch ein paar Worte zu wechseln und ihm die Hand zu schütteln, dann ist der also für seine Verhältnisse auch in höheren Sphären und wäscht sich wahrscheinlich 3 Wochen die Hand nicht. Und erzählt jedem, der es hören will und der es nicht hören will, von dieser einmaligen Begegnung. Diese Begegnung dominiert dann wiederum die nächsten 3 Wochen seines Lebens. Ich weiß nicht, warum du heute hierher gekommen bist. Also wenn ich in den Gottesdienst komme, ich möchte auch eine Begegnung haben. Ich möchte meinem Herrn in seinem Wort begegnen. Und deswegen geht es nicht um den Prediger, der da vorne steht. Der ist mir lieb und recht, wenn ich als Hörer da bin. Aber es geht mir tatsächlich darum, ich möchte den Herrn in seinem Wort begegnen. Und ich habe immer das Gebet und den Wunsch, dass mein Wunsch mit dem Wunsch des Predigers deckungsgleich ist. Sonst gehe ich nämlich enttäuscht nach Hause. Ich hoffe, dir geht es so, wie es den Griechen ging, von denen im Johannesevangelium geschrieben steht. Da heißt es im Johannes 12, Vers 20, es waren aber etliche Griechen unter denen, die hinaufkamen, um während des Festes anzubeten, und diese gingen zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa war, baten ihn und sprachen, Herr, wir möchten gerne Jesus sehen. Und das ist auch mein Wunsch für jetzt, dass uns der Herr begegnet. Und wenn wir bei Begegnungen sind, dann springen wir jetzt mal so 3 oder 3.500 Jahre zurück. Wird schwierig mit der Erinnerung, ich weiß, aber wir springen mal so weit zurück. Und da lesen wir im 1. Mose 46 folgendes Wort. Und Israel, das ist also der Jakob, und Israel brach auf mit allem, was er hatte, und als er nach Beersheba kam, brachte er dort dem Gott seines Vaters Isaak ein Opfer dar. Und Gott sprach zu Israel in einem Nachtgesicht, Jakob, Jakob. Er sprach, hier bin ich. Und da sprach er, ich bin der starke Gott, der Gott deines Vaters. Fürchte dich nicht, nach Ägypten hinabzuziehen, denn dort will ich dich zu einem großen Volk machen. Ich will mit dir hinab nach Ägypten ziehen und ich führe dich gewiss auch wieder hinauf, und Josef soll dir die Augen zudrücken. Dieser Jakob, der ja hier schon Israel hieß, dem wird von Gott gesagt, er möge nach Ägypten ziehen. Wir kennen den Hintergrund, es war eine Hungersnot und in Ägypten gab es zu essen. Das war ja auch der Josef dort. Und Gott sagt, er wird dann auch die Familie, mehr von einer Großfamilie, mehr war es ja zu dem Zeitpunkt nicht, auch wieder aus Ägypten rausführen. Und das war keine neue Mitteilung, denn es gab 300 oder 350 Jahre, na, sagen wir mal 250 bis 300 Jahre, gab es von Gott schon einmal diese Rede, nämlich zu Abraham. Da sprach Gott zu Abraham, so steht es im 1. Mose 15, du sollst mit Gewissheit wissen, dass dein Same ein Fremdling sein wird in einem Land, das ihm nicht gehört, und man wird sie dort zu Knechten machen und demütigen 400 Jahre lang, aber auch das Volk, dem sie dienen müssen, will ich richten, und danach sollen sie mit großer Habe ausziehen. Also, dem Abraham wurde schon das gesagt, was Gott dann dem Jakob, dem Israel, auch sagt. Und jetzt waren die dann in Ägypten, und diese Familie Jakob wurde ein recht großes Volk. 400 Jahre rund waren sie dort. Und in diesen 400 Jahren, so muss man das wohl der Schrift entnehmen, hat Gott zu diesem Volk nicht mehr geredet. Es wird nicht davon gesprochen, dass in dieser Zeit irgendein Prophet aufgestanden ist oder irgendwas Außergewöhnliches passiert ist. War anscheinend nicht so. Und ich weiß nicht, ob es da schon Aufzeichnungen zum Beispiel aus dem 1. Buch Mose gab. Es wäre technisch möglich gewesen, aber ich halte das für sehr unwahrscheinlich. Ich gehe mal davon aus, dass in diesen 400 Jahren diese Begebenheiten, die es mit den Vorvätern gab, mit Abraham, Isaak und Jakob, dass die von Generation zu Generation einfach weitererzählt wurden. Dass das, was dieser Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs mit diesen Männern alles gemacht und ihnen gezeigt hat und was die erlebt haben, das wurde wohl mündlich wiedergegeben. Und dann kam der Punkt, von dem Gott ja gesprochen hatte, beim Abraham wie auch beim Jakob, der Punkt nämlich, dass Gott Israel aus Ägypten rausführen wollte. Und das ist jetzt interessant. 70 Leute sind vor 400 Jahren nach Ägypten gezogen. Und jetzt zu dem Zeitpunkt, wo Gott Israel aus Ägypten herausführen wollte, da waren es rund 600.000 Männer, ohne Kinder und Frauen. Also man kann locker sagen, 2 bis 3 Millionen Menschen waren das allemal. Und führte dazu, dass die Ägypter Angst vor den Israelis hatten. Die haben sich gesagt, oha, wenn wir jetzt mal wieder in Kampfhandlungen mit anderen verstrickt werden, dann haben wir den Feind im eigenen Land. Das könnte heftig werden. Und wir können daraus entnehmen, ist das alles schon mal irgendwie da gewesen. Ich meine, das möchte ich nur am Rande sagen, aber man kann ja mal drüber nachdenken. In unser Land hat man sich nicht 70 Leute geholt, sondern ungefähr 1 Million. Und das wird nicht so furchtbar lange dauern, bis man auch hierzulande Angst bekommt, ihr Lieben. Wenn unsere Regierung die Bibel lesen würde, wären sie viel, viel klüger. Nun das nur am Rande. Und was passierte jetzt? Wie wollte Gott das machen? Wir wissen, Mose wurde als Werkzeug erwählt. Jetzt hat dieser Mose nun dummerweise einen Ägypter erschlagen. Er musste fliehen. 40 Jahre Schafologie in der Wüste studieren bei seinem Schwiegervater. Und dann war er aber mal mit seiner Herde unterwegs, das kennen wir ja alles als Bibelleser, und dann hatte er auch eine Begegnung. Eine Begegnung mit Gott an diesem brennenden Dornbusch, der da brannte, aber nicht verbrannte. Und da ist der Mose dann hin. Und dann wissen wir, dass er von Gott angesprochen wurde, dass er einen Auftrag bekam. Er hat sich dann gesperrt. Das war eine sehr, also wenn ich das durchlese, für mich ist das eine völlig schräge Unterhaltung, was der Mose da alles von sich gibt. Er wird von Gott angesprochen. Und dann heißt es im 2. Mose 3, Vers 10, so geh nun hin, sagt Gott, denn ich will dich zu dem Pharao senden, damit du mein Volk, die Kinder Israels, aus Ägypten führst. Das war die erste Begegnung, die Mose mit Gott hatte. Und es passiert das, was immer wieder passiert, wenn Gott einem Menschen das erste Mal richtig begegnet. Also wenn der nicht nur was hört, sondern ihm persönlich begegnet, dann wird das Leben umgekrempelt. Dann ändert sich aber alles. Und der, der es erlebt hat, und ich denke, hier sitzen eine ganze Menge, die es erlebt haben, die wissen, wovon ich rede. Und die es nicht wissen, die können es nur erleben, um es dann auch zu wissen. Und so war es hier auch bei dem Mose. Moses Leben veränderte sich von der Stunde an radikal. Und nach einigem Hin und Her, und da gab dann Mose den Widerstand auch auf und sagte, okay, ich gehe. Aber was soll ich dem Volk denn sagen? Soll ich sagen, Gott hat mich gesandt? Es geht doch nicht. Du musst doch einen Namen haben. Namen sind doch so wichtig. Mose wollte nicht mit einem namenlosen Gott vor seine Volksgenossen treten. In der Welt gibt es so diesen Satz, den kennen wir ja sicher, Nomen est omen. Der Name ist ein Zeichen, ist die wörtliche Übersetzung. Also man will damit ausdrücken, dass der Name einer Person oder Sache richtig gekennzeichnet ist. Man kann es auch modern übersetzen, das ist gar nicht so falsch, wenn man sagt, der Name ist Programm. Das ist durchaus zulässig, darf man auch so übersetzen. Und wir wissen, gerade im Alten Testament sind ja Namen so sehr, sehr wichtig. Nun, Mose wollte dem Volk den Namen Gottes sagen. Er wollte ihm damit, weil die Namen so bedeutsam damals waren, er wollte ihm damit auch das Programm Gottes gleichzeitig vorstellen. Denn ihm war klar, in dem Namen Gottes steckt das Programm auch drin. Und Gott geht darauf ein. Und er sagt dann im 2. Mose 3, ab Vers 14 zu Mose folgendes. Gott sprach zu Mose, ich bin der ich bin. Und er sprach, so sollst du zu den Kindern Israel sagen, ich bin, der hat mich zu euch gesandt. Und weiter sprach Gott zu Mose, so sollst du zu den Kindern Israel sagen, der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name ewiglich. Ja, das ist der Name, mit dem ihr an mich gedenken sollt von Geschlecht zu Geschlecht. Also Mose hatte eine Begegnung mit dem Ich Bin. Ich Bin. Gott stellt sich vor mit dem Namen Ich Bin und auch mit einem zweiten Namen, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Zwei Namen werden hier genannt. Nun schauen wir uns den zweiten Namen mal kurz zuallererst an. Ich muss sagen, ich habe mich persönlich über diesen Namen schon vor vielen Jahren mal gefreut, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da war mir plötzlich klar, dann habe ich auch eine Chance. Also wenn der Jakob eine Chance bei Gott hat, dann ich auch, denn so wüst wie der war ich nicht. Das macht Mut, ne? Ja. Nun, Gott knüpft bei diesem Namen an dem Punkt an, der im Volk vorhanden war. 400 Jahre haben sie sich die Begebenheiten von Abraham und Isaak und Jakob weiter erzählt und dieser Name sollte bei dem Volk natürlich Vertrauen schaffen. Ich bin der Gott, der mit euren Vorvätern war, mit euren drei Stammvätern. Und dann wurden sie erinnert an die Erwählung dieser Männer, an die Aufträge, die sie hatten und an die Bewahrung, an den unverdienten Segen und so vieles. Vor allen Dingen auch an die Verheißungen. Ich denke, dass diese Riesenverheißungen, die der Abraham bekommen hat, im Volk Israel sehr wohl noch bekannt und lebendig waren. Das war das Programm Gottes und ich frage bei der Gelegenheit auch gleich hier mal nach, kennst du das Programm Gottes? Oh ja, Gott hat mit dieser Welt, mit dieser Menschheit, mit seiner Gemeinde, sogar mit dir ein Programm. Ja, weißt du, welches Programm Gott mit dem Volk Gottes hat? und auch mit der Welt. Und dieser Gott hat ja seinen Namen auch gar nicht verändert. In Matthäus 22, Vers 31 lesen wir, was aber die Auferstehung der Toten betrifft, sagt der Herr Jesus, habt ihr nicht gelesen, was euch von Gott gesagt ist? Er spricht, ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs, und Gott ist aber nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebendigen. Und im Vers 15 aus dem Mosetext wird gesagt, das ist mein Name ewiglich. Das heißt, das Verhältnis Gottes zu Israel, das auch nur nebenbei, ist ein ewiges. Und ich habe nie verstanden, das darf man ruhig mal laut sagen, warum gerade in den letzten Jahrzehnten, ja man muss schon fast sagen Jahrhunderten, Berufstheologen immer gesagt haben, mit Israel hat Gott nichts mehr am Hut. Das ist rum. Viel falscher kann man eigentlich gar nicht liegen. Gott hat ein ewiges Verhältnis zu diesem Volk. Also, ich meine auch, und das darf man auch sagen, das Programm Gottes, sowohl mit der Gemeinde wie auch mit der Welt, das muss sich noch viel häufiger in unseren Predigten niederschlagen. Also, Mose sollte mit diesem Namen Vertrauen in dem Volk gewinnen und wecken. Dass es aus der Gefangenschaft herausgeführt werden soll. Das war Teil des Programmes, war der erste große Programmpunkt. Israel soll aus der Gefangenschaft heraus. Das ist auch das Programm Gottes heute auch noch. Wir haben es erlebt, die wir ihm nachfolgen. Wir sind aus der Gefangenschaft der Sünde und des Teufels herausgenommen worden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, zwar auch mag jemand denken darüber, wie er will, ich bin da eigentlich sehr offen und klar. Ich habe in den noch nicht so weit zurückliegenden Tagen auch etliche Veranstaltungen von Pro Christ mitbekommen. Ja, man hat den Menschen gesagt, dass Gott ein Programm hat, dass er sie retten will, sie zu Jesus kommen sollen, dass es schön ist bei Jesus. Und man hat ihnen aber nicht gesagt, ihr Lieben, warum? Man hat nicht gesagt, dass sie... Dass es nur zwei Väter gibt, nämlich Gott oder den Teufel. Man hat ihnen nicht gesagt, dass sie Sünder und dass sie verloren sind. Man hat nur gesagt, komm zu Jesus. Nein, nein, Gottes Programm hat seinen Grund. Er will nicht, dass wir verloren gehen. Er will es nicht. Und dafür gab er sein Liebstes. Nun, Mose hatte diese wunderbare Begegnung, und nachdem wir uns um den zweiten Namen ein klein wenig gekümmert haben, wollen wir uns an dem ersten Namen, Ich Bin, doch etwas länger aufhalten. Der vollständige Name lautet, Ich Bin, der Ich Bin. Man kann auch übersetzen, Ich Bin, weil Ich Bin. Man kann auch übersetzen, Ich werde sein, der Ich sein werde. Und dieser Name bedeutet, dass Gott aus sich selbst existiert, dass er sich selbst genügt und dass er absolut souverän ist. Und die Abkürzung dieses Namens, das wissen ja wohl auch die meisten, ist im Hebräischen, sind diese vier Buchstaben J-H-W-H. Und niemand weiß so ganz genau, wie es wirklich ausgesprochen wird. Es liegt einfach daran, weil das alte Hebräisch keine Vokale hatte. Und so hat man sich letztlich darauf geeinigt, dass es wohl Jahwe oder Jahwe sein wird. Das wird wohl die richtige Aussprache sein. Und die Juden sehen diesen Namen bis heute als zu heilig an, als dass sie ihn aussprechen. Sie nehmen anderen Namen, zum Beispiel auch Adonia. Nehmen sie auch dafür, ja. Und das ist der Name, der in dieser Welt ein Ärgernis ist. Das muss uns klar sein, bis heute. Wenn wir von diesem Gott reden, der sich selbst genügt, der ewig ist, der absolut souverän ist, das will der Mensch nicht. In Johannes 8, Vers 58 lesen wir, Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, und dann steht nicht war ich, sondern da steht bin ich. der ich bin. Was passierte? Da hoben sie Steine auf, um sie auf Jesus zu werfen. Mit diesem Namen kann unterm Strich nur jemand etwas anfangen, der diese lebendige Begegnung mit Gott hatte, ihr Lieben. Wenn wir dieses lesen im Alten Bund: Gott, wie heißt du? Was soll ich Israel sagen? Und Gott stellt sich vor: Ich bin, der ich bin. Dann klingelt doch bei uns Neutestamentlern sofort die Glocke und wir wissen, mit wem Mose letztlich sprach. Es ist der, der gesagt hat: Ich bin das Brot des Lebens. Es ist Jesus Christus selber gewesen, dem er begegnet ist. Das war diese Begegnung. Von diesem Brot dürfen wir täglich essen. Der Jesus sagt, Johannes 6, denn das Brot Gottes ist derjenige, der aus dem Himmel herabkommt und der Welt Leben gibt. Da sprachen sie zu ihm: Herr, gib uns alle Zeit dieses Brot. Jesus aber sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Auch das ist das Programm Gottes. Er wird den Hunger und den Durst unserer Seelen auf ewig sättigen. Da werden wir nie wieder drunter leiden. Er sagt: Ich bin das Licht der Welt in Johannes 8. Er sagt, und das kennen wir doch alle: Ich bin der gute Hirte. Und ich weiß sehr wohl, dass wir in Situationen kommen können, wo wir wirklich den Herrn fragen: Herr, führst du uns jetzt wirklich richtig? Bist du es? Aber ich glaube, wenn wir die Geschichten dann von hinten betrachten, wenn wir durch sind, durch diese Stationen, dann wissen wir, dass es richtig war, was er gemacht hat. Er sagt: Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Er allein ist die Tür. Nur durch Jesus finden wir diese, ich sag's gerne, Vergünstigung, und wir werden gerettet werden. Er sagt von sich: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wie heißt es so schön in Johannes 3, ab Vers 17? Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Und jetzt passt auf, der ist schon gerichtet. Warum? Weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes glaubt. Glauben wir, ich möchte es nur als rhetorische Frage verstanden wissen, glauben wir an den Namen unseres Retters? Ist uns klar, was Jesus heißt? Das heißt Retter. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ihr Lieben, Evangelium Jesu Christi ist keine theoretische Lehre oder ein Lehrgebäude. Wer so da herangeht, der geht völlig falsch rein. Das Evangelium Jesu Christi ist eine Person, ist er selber. Und er zum Beispiel, er ist die Wahrheit. Und wir wissen, es gibt immer Gegensätze. Auf der einen Seite Wahrheit und der Gegensatz ist die Lüge. Und beides ist in letzter Konsequenz eine Person. Auf der einen Seite unser Herr, der Herr Jesus, und auf der anderen Seite der Gegenspieler Satan. Es sind Personen. Ja. Der Jesus sagt: Ich bin das Alpha und das Omega. Also er ist Anfang und Ende und er ist Schöpfer und er ist Erhalter. Er trägt nach dem Hebräerbrief alles mit seinem Wort. Mir ist völlig klar, er muss nur einen Stecker ziehen. Und die ganze Geschichte steht still. Ja. Dieser Ich Bin, dem wir schon begegnet sind und dem wir immer wieder begegnen möchten, von ihm wird in Kolosser 1 gesagt, ab Vers 15, dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist, denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Bist du diesem schon begegnet? Das ist die ganz einfache Frage. Man kann diese Begegnung ausweichen und dann ist das Programm Gottes für denjenigen, der das tut, die ewige Verlorenheit, der ewige Tod. Er sagt von sich, ich bin der glänzende Morgenstern. Und er möchte halt, dass ein neuer, heller Tag auch in deinem Leben anbricht. Und darum geht's. Diese Begegnung, deswegen kommen wir auch zusammen. Wir wollen eine Begegnung mit unserem Ich Bin haben. Erster Weg, Wahrheit und Leben. Und es muss uns immer wieder gesagt werden, wir wissen das ja alles, es ist so selbstverständlich, aber es muss uns gesagt werden, außerhalb Jesus Christus gibt es nur Vergänglichkeit und ewigen Tod für die, die dieser Begegnung aus dem Weg gehen. Aber es ist ja nicht nur dieser Lockruf an die, die noch nicht glauben, sondern in diesem Namen Ich Bin ist auch für uns alles drin, was wir für unsere Lebenslagen brauchen. Wir haben auch heute früh etliche Anliegen gehört. Und es ist gut, wir sollen und dürfen füreinander beten und der Herr hört ja auch darauf. Wir haben einen hörenden und erhörenden Gott. Aber auf der anderen Seite ist es tatsächlich so, dass er für jede Lebenslage, für jede Biegung, für jede Steigung auf dem Weg Himmel an, dass wir in ihm volle Genüge und alles haben. Er gibt uns nicht nur, was nötig ist, er gibt uns noch viel mehr, dieser Ich Bin. Ich komme nochmal auf den Anfang zurück, was ist dagegen schon ein noch so schönes Konzert? Die Töne verhallen, die Leute gehen nach Haus, die Musiker gehen nach Haus, das Licht wird ausgemacht, Feierabend aus, Ende. Es ist keine nachhaltige Begegnung. Die nachhaltigen Begegnungen finden zum Beispiel hier statt, wenn wir dem Herrn aller Herren begegnen. Ich lese noch eine Bibelstelle vor, die von diesem Ich Bin so herrlich sagen aus Kolosser 2, Vers 9. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Ich lese ab Vers 13 weiter. Er hat auch euch, die ihr tot wart in den Übertretungen, ist uns klar, was ich gerade vorgelesen habe. Er hat auch euch, die ihr tot wart. Leute, wir waren mausetot. Er hat sich das, soll ich es mal ein bisschen salopp ausdrücken, Betriebsmaterial direkt vom Friedhof geholt. Wir waren tot. Und Tote haben relativ wenig Initiative, ne? Da muss schon was anderes passieren. Und er hat es passieren lassen, weil es sein Programm war. Er hat auch euch, die ihr tot wart in den Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, mit ihm lebendig gemacht. Mit Jesus, mit dem Ich Bin, sind wir lebendig gemacht. Sowohl im Epheser wie auch im 1. Petrus steht geschrieben, dass die Kraft, die Gott da eingesetzt hat, um Jesus Christus aus dem Grab herauszuholen, in den Seinen auch mächtig wirkt. Du brauchst keine Angst haben auf dem Weg ihm nach. Indem er euch alle Übertretungen vergab und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Das ist dieser Ich Bin, an dem wir glauben. Das ist der, der ein herrliches Programm für die Seinen hat, von dem ich noch viel mehr hören und erleben möchte und lesen möchte und bei dem wir einmal ewig sein werden. Amen. Ich darf noch beten. Jesus, ich preise dich, dass du uns begegnet bist. Und Herr, ich bitte dich darum, sollte jemand hier sein, dem du noch nicht begegnet bist, weil er sich auch verweigert hat, schenke Gnade, Herr, dass er dein herrliches Programm der Rettung und Liebe kennenlernt. Darf dich rühmen, Herr, dass wir in dir die Fülle und volles Genüge haben, unterwegs sind zu dir und dich bitten dürfen, Herr, komme, komme bald. Wir freuen uns drauf. Darf deinen herrlichen Namen rühmen. Amen.